Hallo und herzlich willkommen zum Sabbatschul-Podcast. Wir wollen diese Woche an die Wurzeln gehen. Genau lautet der Titel: Die Wurzeln Abrahams. Wir hoffen, dass Sie dieser Podcast bereichert und dass Sie Jesus dadurch immer besser kennenlernen.
Liebe Zuseher, liebe Zuhörer, wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid, wenn wir das Alte Testament, die Geschichte von Abraham heute studieren werden. Bevor wir einsteigen, möchte ich unsere Runde kurz vorstellen. Raphael, Yvonne, Rebecca, Martin und ich heiße Hannes. Wir wollen gemeinsam beten und dann ins Bibelwort einsteigen. Herr Jesus, wir haben heute eine spannende Lebensgeschichte vor uns. Abraham, der so viel verlassen hat, um dir nachzufolgen. Ich möchte dich bitten, schenk uns neue Inspiration auch für unser Leben, wenn wir über diesen vorbildlichen Glaubensmann nachdenken. Ich bitte dich um deinen Segen für uns hier als kleine Runde, aber auch für all unsere Zuhörer und Zuschauer. Wir danken dir dafür. Amen. Abraham. Wie wichtig ist Abraham für uns?
Glaubensvater, Glaubensheld.
Okay. Kommt auch im Hebräerbrief vor, als einer dieser großen Glaubensmänner.
Kein Volk Gottes ohne Abraham.
Ja, Stammvater.
Also eigentlich denken wir jetzt natürlich theologisch, oder? Mhm. Das ist so, wenn du jetzt fragst, wie wichtig ist er wirklich für mein Leben? Naja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Denkt ihr ständig an Abraham?
Ich musste auch schmunzeln, weil ich muss ehrlich gestehen, für ein praktisches Leben weiß ich nicht, wie viel Einfluss Abraham tatsächlich auch hat. Aber theologisch gesehen spielt er sicherlich eine große Rolle, ja.
Und das geht dann wieder rein ins Leben, ne? Also die Theologie wird ja dann auch praktisch.
Und ist ein Vorbild halt, ja?
Vorbild?
Also das auf jeden Fall.
Und da habe ich schon in manchen Lebenslagen, habe ich mir schon die Geschichten rund um Abraham geholt und habe mir Wegweisung geholt oder Trost.
Also wenn ich an Abraham denke, dann schaue ich natürlich auch mit der Brille des Neuen Testaments auf ihn. Okay. Und da ist er der große Glaubensmann. Denkt man an die Frage, wie funktioniert Erlösung? Römer 3 und Römer 4, wo er dann das große Beispiel ist. Ja. Oder die Opferung seines Sohnes. Das ist eine Tat, die ist unvorstellbar. Ja. Also da gibt es wirklich Inspiration für uns und unser Leben. Und wenn wir es schaffen, halb so gut zu sein wie Abraham, dann sind wir schon auf einem sehr guten Weg. Ich habe mir so Zahlen angeschaut. Das hat mich einfach interessiert, weil da in der Einleitung der Lektion auch steht, dass er eben eine ganz wichtige Figur ist. Achtet auf diese Zahlen im Alten Testament. Ich habe da verglichen jetzt Abraham, Mose und David. Abraham kommt 164 Mal vor im Alten Testament als Name. Mose 725 Mal. David 1040 Mal. Das heißt nicht, dass jetzt der Abraham weniger wichtig ist als der David. Jetzt habe ich auch geschaut, wie es im Neuen Testament aussieht. Abraham wird 74 Mal mit Namen erwähnt, Mose ein bisschen mehr, 81 Mal und David nur mehr 59 Mal. Aber das zeigt mir, dass diese Figuren auch fürs Neue Testament einfach wichtig sind. Gut, schlagen wir 1. Mose Kapitel 12 auf. Das ist so diese Berufung und sein Auftrag. Lesen wir da die ersten drei Verse. 1. Mose Kapitel 12, 1 bis 3. Machen wir das vielleicht so in der Runde. Yvonne, darf ich dich bitten, da einmal zu beginnen? Lesen wir einfach die ersten drei Verse aus dem Kapitel.
Und der Herr sprach zu Abram: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde.
Wir haben da schon ein bisschen eine Vorgeschichte im Kapitel 11. Abraham verlässt Ur, Abraham verlässt Haran schlussendlich. Ja, was gibt Abraham da eigentlich alles auf, wenn wir so an diese Stadt Ur denken? Ein bisschen was wissen wir ja da aus der Archäologie und aus der Geschichte. Was muss Abraham hier aufgeben?
Also ich denke jetzt ans Britische Museum. Da gibt es so eine Abteilung, eine Urabteilung. Ja? Das ist auch etwa die Zeit, in der Abraham gelebt hat, ein bisschen früher. Und da gibt es so goldene Widder, die da stehen und Kunst. Das ist auch wirklich viel wert und tolle schmiedeeiserne Kunst. Also da war eine Hochkultur im künstlerischen Bereich zum Beispiel.
Also Kultur und Zivilisation lässt er mehr oder weniger hinter sich.
Das ist vielleicht für uns so, wie wenn wir aus unserem Land wegziehen würden als Missionare und in ein dritte Weltland ziehen. Mhm. Oder in den Dschungel oder ja, irgendwo hin, wo es das alles nicht gibt, kein Fließwasser, kein, all das, was wir so für selbstverständlich erachten.
Dinge wie Kanalisation und so weiter, die sind dann 4000 Jahre wieder verschwunden, bevor sie wieder neu erfunden worden sind.
Also die Annehmlichkeiten, aber es ist auch viel verbunden mit Gott, glaube ich, und Göttern eigentlich. Ne?
Ja.
Josa lesen wir ja, da in dem Land haben die Leute die Götter angebetet und auch Kunst und viele Dinge, auch die Schriften hatten viel mit Göttern zu tun. Also man könnte vielleicht auch sagen, Abraham und Terach wollten Abstand von diesem polytheistischen Gedanken nehmen.
Ich glaube, sie verlassen auch einen Teil der Familie. Ein paar bleiben zusammen, Abraham und Lot und so weiter, aber sie müssen auch Leute zurücklassen schlussendlich. Warum will Gott eigentlich, dass Abraham Ur und Haran verlässt und dann in ein neues Land zieht, ins Land Kanaan? Warum, was bezweckt Gott mit diesem Auftrag? Geh in die Ferne, geh in ein fremdes Land, von dem du noch gar nicht genau weißt, wie es aussehen wird. Warum möchte Gott das?
Also ich denke, ein Punkt war sicher, weil in der Stadt, da hat man die Sicherheit der Stadtmauern und die Sicherheit also an Essen und so weiter. Und das hast du aber nicht, wenn du in ein Land gehst, wo du nicht weißt, wie wird der Boden sein, wird dort ein guter Ertrag sein und so weiter, sondern du hast wirklich dieses Lernen, von Gott abhängig zu sein.
Tatsächlich, ums Essen wird es noch gehen in seiner Geschichte.
Richtig, Gärtnerin, du hast den Blick aufs Land.
Ja, also ein anderer Aspekt ist einfach auch der Platz. In der Stadt gibt es nicht so viel Platz und hier heißt in Vers 2, ich will dich zu einer großen Nation machen. Ja, wie hätte das passieren können?
Die Ausbreitung ist nur dann möglich, wenn das Land weit genug ist, sozusagen.
Mir kommt schon so vor, dass Gott ein Ziel damit hat, aber ich weiß nicht, ob man es da rauslesen kann. Also wir spekulieren ja auch ein bisschen und machen intelligente Schlussfolgerungen. Ich merke nur, dass Gott sagt, geh, und dann kommen diese drei Vs. Ja? Er soll Vaterland, Verwandtschaft und Vaterhaus verlassen. Sag also, verlasse die drei Vs und dann verspreche ich dir drei Vs. Nämlich das verheißene Land und ein großes Volk, also Volk und dann noch viel Segen, wenn man daraus ein V macht. Ne? Weil das ja fünfmal da auftaucht, das Wort segnen. Und da kommt mir vor, Gottes erste Absicht ist wahrscheinlich, dass wir loslassen, weil er viel mehr uns geben will. Aber er kann das nicht, wenn wir nicht verlassen.
Um noch einen weiteren V reinzubringen, Vertrauen. Es braucht halt auch Vertrauen hier. Das finde ich ja auch so bewegend, dass ja gleich im ersten Vers auch steht, in das Land, das ich dir zeigen werde. Es ist ja nicht mal klar, es ist noch nicht mal deutlich. Da musst du diesen Schritt gehen im Vertrauen. Und das ist, glaube ich, auch das, was ihn zum Glaubenshelden dann schlussendlich macht. Unter anderem.
Ich glaube, auch aus dem Götzendienst muss er herausgenommen werden, damit dieser reine, wahre Glaube sich entwickeln kann und gestärkt wird, auch durch die Umstände, die er dann in der neuen Umgebung erleben wird. Du hast was angesprochen, was mich da interessiert, wo ich gleich einhaken will. In diesen drei Versen kommt fünfmal Segen oder Segnen vor. Was ist Segen? Ich meine, wir verwenden das Wort manchmal ohne zu reflektieren und darüber nachzudenken, was das jetzt wirklich bedeutet. Was ist Segen? Wie könnte man das jemandem erklären, der das Wort nicht kennt und in seinem Sprachgebrauch auch nicht verwendet? Was ist Segen oder Segnen? Gebt mir einfach ein paar so Stichwörter, die euch dazu einfallen.
Wenn ich Leuten einen gesegneten Sabbat wünsche, dann wünsche ich ihnen einen umfänglich wohltuenden Sabbat, wo Gott ihnen das Beste schenkt. Und ich glaube, ich bin nicht so weit weg vom biblischen Gebrauch des Segens, weil da am Anfang wird ja schon gesegnet, Kapitel 1 und 2. Und das ist Gott, der den Leuten sagt, ich habe eine Absicht mit euch und die könnt ihr vollumfänglich erfüllen, weil ich euch den Segen gebe. Also Segen, so Gottes Zusage des absoluten Wohlwollens.
Also 100% positiv, da schwingt nicht ein Körnchen Negatives mit.
Nö. Ich denke auch einfach an Gutes tun. Also wenn wir jemand anderen Gutes tun, sind wir auch ein Segen für diese Person. Und wenn Gott uns was Gutes tut, dann ist es ja auch ein Geschenk, das wir bekommen. Etwas, was uns ja auch Freude machen kann.
Das finde ich eben hier auch so schön, dass er uns segnen will, damit wir wieder ein Segen sind. Dieser Gedanke steckt auch noch drinnen.
Hannes, du hast mal gesagt in einer der Gesprächsrunden, manchmal definierst du Wörter, indem du das Gegenteil dir anschaust.
Ne? Ja, stimmt, habe ich gesagt.
Und ich erinnere mich. Und da ist ja hier in Vers 3 das Gegenteil. Mhm. Da gibt es Leute, die Abraham segnen, und da gibt es Leute, die Abraham verfluchen. Mhm. Mit Fluch kann ich schon was anfangen. Wenn ich jemanden verfluche, dann wünsche ich ihm das Schlechteste, was geht. Mhm. Und es ist ja interessant, dass wir in den ersten 11 Kapiteln meines Erachtens 5 Flüche haben über 5 verschiedene Dinge. Und hier kommt 5-mal das Wort segnen. Also das ist so ein Kampf immer zwischen Segen und Fluch, was wir so in Kapitel 1 bis 12 haben. Und jetzt sagt Gott, Abraham, von dir aus fließt dieser Segensfluss und es wird eine Lawine und die ganze Welt wird erfasst.
Ein vielfacher Segen, weil das Wort ja mehrmals vorkommt. Ich habe den Eindruck, wenn ich so über das Wort Segen oder Segnen nachdenke, dass das auch irgendwie ein bisschen etwas mit Zukunft zu tun hat. Ich wünschte ja, wenn ich sage, ich wünschte einen gesegneten Sabbat, dann meine ich nicht nur bis jetzt und in den nächsten 10 oder 20 Minuten nicht mehr, sondern ich schaue einfach den ganzen Tag an. Ich schaue so ein bisschen in die Zukunft. Und das habe ich hier den Eindruck, spielt auch eine Rolle. Ein Versprechen, eine Verheißung hat immer was mit der Zukunft zu tun. Und der Segen daher auch. Und wenn dann da im Vers 3 drinnen steht, alle Geschlechter der Erde sollen gesegnet sein. Ja, was meint denn der liebe Gott da, wenn er dem Abraham so etwas sagt?
Dass die ganze Welt reich beschenkt wird.
Ja, wie erfüllt sich das, wenn ich da so einen prophetischen Charakter im Segen
sehe? Also da ist ja schon Jesus mit angesprochen, ob das jetzt 3 Vers 15 widerspiegelt wird. Diese Verheißung kommt immer wieder.
Also offensichtlich im Schöpfungsbericht, Sündenfall, nicht? Da kommt das erste Evangelium, es kommt einer und das wird hier indirekt weitergeführt, dieser Gedanke. Du bist da in dieser Linie hin zum Messias. Und es ist also schon ein ganz wichtiger Gedanke, auch wenn es um Segen geht. Jesus ist der Segen par excellence, wenn wir so wollen. Gut, was macht Abraham? Vers 4, er bekommt ja den Auftrag im Vers 1, geh, und im Vers 4 steht, und Abraham ging. Ja, er macht genau das, was der liebe Gott ihm sagt. Ich stelle mir so die Frage, vielleicht werden wir auch irgendwann von Gott gerufen, irgendwo hinzugehen, irgendwas zu unternehmen, irgendwas Neues anzufangen. Was möchte vielleicht Gott von uns heute, dass wir aufgeben, verlassen, zurücklassen, hinter uns lassen?
Ich denke, es geht auf jeden Fall ein bisschen in diese Bequemlichkeit. Also für Abraham war das schon eine Bequemlichkeit, da in der Stadt zu wohnen. Und ich glaube, bei uns gibt es auch verschiedenste Dinge im Leben, die es für uns einfach sehr bequem machen, das Leben. Ja? Und da gibt es Momente, wo Gott möchte, dass wir das aufgeben, auch für uns. Es wird ein Segen für uns, dass wir uns da nicht einfach dann das Vertrauen in das setzen. Das kann jetzt Haus sein, das kann... ja, was auch immer sein. Ne? Für jeden ist es, glaube ich, was anderes.
Und gleichzeitig geht die Richtung unserer Welt genau ins Gegenteil. Es wird immer alles bequemer. Du musst nicht mehr schauen, hast genug Geld in der Geldbörse, weil du hast deine Karte. Sehr bequem. Ja? Jetzt müssen wir es nicht einmal mehr reinschieben, sondern nur mehr drüber halten. Also ich sehe schon diesen Trend und Gott möchte uns da zurückholen.
Also diese Bereitschaft, was aufzugeben und aufzulassen, zurückzulassen und was einen neuen Glaubensschritt zu wagen, auch so im persönlichen Leben. Eben, dass ich sage, okay, ich war jetzt nicht unbedingt ganz aktiv in meiner Gemeinde, aber jetzt will ich einmal einen neuen Anfang setzen und was versuchen, was ich vielleicht noch nie gemacht habe, eine Sabbatschulklasse zu leiten oder was auch immer es ist. Ja? Also diesen Mut voranzugehen. Und ich glaube, das stimmt schon. Mit der Bequemlichkeit haben wir manchmal so unsere Herausforderung.
Und das ist, je länger man wartet, kommt mir vor, wird es schwieriger. Mhm. Ich meine, Abraham hat für mich volle Bewunderung. Mit 75 zieht aus. Gut,
ja. Er lebt auch noch länger. Ne?
Waren, ja. Aber jetzt stell mal vor, ich glaube, junge Menschen haben damit wahrscheinlich weniger Probleme. Mhm. Weil die ziehen ja von sich aus schon in die Welt und die haben Veränderung. Und Veränderung ist für mich in meinem Leben immer ein Moment gewesen, wo ich mich besonders auf Gott verlassen muss. Mhm. Wenn ich mit Familie nach Amerika ziehe, in ein Land, wo ich noch nie war und dann mich niederlasse, da betet man, dann wünscht man sich, oder wenn man in einen neuen Bezirk kommt als Prediger, da betet man fleißig, dann ist man drin, 4, 5, 6 Jahre, man gewöhnt sich, ja, und diese Gewöhnung, da muss man dann schauen, wenn man in einem Haus wohnt oder in Miete für ewig, ne? Was gibt es jetzt noch, was ich eigentlich verlassen will? Da geht es mehr so ins Innere, wie du sagst, dass man dann sagt, okay, was kann ich jetzt loslassen, wo ich zu bequem bin? Wie kann ich aus dem Boot aussteigen, auf Wasser mal gehen, was Neues machen?
Ich meine, manchmal denke ich auch an unsere Theologiestudenten, die sagen, okay, ich habe einen guten Beruf gehabt, ich gebe was auf und versuche was ganz Neues. Ich versuche jetzt, Prediger zu werden, Theologie zu studieren. Das ist gar nicht so ohne. Das ist bewundernswert. Und jeder, der diesen Mut aufbringt, der wird wahrscheinlich auch den Segen verspüren, den Abraham dann auch bekommen hat.
Da sind wir wieder dabei. Den Mut bekomme ich, wenn ich den Ruf bekomme. Mhm.
Das gehört zusammen.
Ja, von sich aus hätte der Abraham wahrscheinlich auch nicht gemacht.
Oder als Lehrer, ne?
Oder als Lehrer, absolut.
Okay, Kapitel 12. Abraham geht, er ist im Land Kanaan, dort wo er eigentlich hin soll. Und dann kommt diese Geschichte mit der Hungersnot und so paradox es klingt, er verlässt dieses gelobte Land und geht weiter nach Ägypten. Lesen wir diese Verse vielleicht. 1. Mose 12, die Verse 10 bis 13. Raphael, bist du so lieb, uns das vorzulesen? Das ist jetzt ein Teil der Geschichte, aber wir kennen sie ja. Vers 10 bis 13.
Es entstand aber eine Hungersnot im Land. Da zog Abraham nach Ägypten hinab, um dort als Fremder zu leben, denn die Hungersnot lag schwer auf dem Land. Und es geschah, als er nahe dran war, nach Ägypten hineinzukommen, sagte er zu seiner Frau Sarai, siehe doch, ich weiß, dass du eine Frau von schönem Aussehen bist. Und es wird geschehen, wenn die Ägypter dich sehen, werden sie sagen, sie ist seine Frau. Dann werden sie mich erschlagen und dich leben lassen. Sage doch, du seist meine Schwester, damit es mir gut geht um deinetwillen und meine Seele deinetwegen am Leben bleibt.
Stellt euch jetzt einmal vor, die Situation. Er geht dorthin, wo der liebe Gott ihn haben will. Und jetzt merkt er, das funktioniert nicht. Ich muss da vielleicht noch weiter in den Süden hinunter, um eben dieser Hungersnot zu entkommen. Welche Gedanken, stellt ihr euch vor, sind da durch den Kopf von Abraham gegangen?
Überlebensgedanken.
Ja, pure Not.
Ich meine, er hat ja auch eine große Herausforderung gehabt, weil er ja so viele Leute mit sich gehabt hat, so viele Tiere, die müssen ja alle versorgt werden. Mhm. Und ich denke, er hat da schon viel gebetet und gewartet, dass Gott vielleicht alles wieder, ein Regen kommt und dass alles wieder wächst. Aber es ist nicht passiert. Ja?
Mhm. Wir haben ja in Vers 7, deinen Nachkommen will ich dies Land geben. Ja. Jetzt wissen wir natürlich nicht, wann die Hungersnot kam, da können viele Jahre dazwischen liegen, aber es ist schon hart. Die Sarai, haben wir gelesen, in Kapitel 11, 30 ist unfruchtbar. Das soll ein großes Volk werden. Jetzt kommt er in das Land, Hungersnot, was ist denn das? Milch und Honig? Da, wahrscheinlich noch nicht. Ne? Viel Segen. Ich weiß nicht, wie Fremdlinge begrüßt werden in einem neuen Land. Der Segen kommt da erst in Vers 14, Kapitel 14 zum ersten Mal. Es ist schon spannend, dass Gott so in Momente führt, wo man das Gefühl hat, ist das jetzt richtig?
Es ist ja so eine existenzielle Herausforderung auch. Ich habe nichts zum Essen. Ich weiß nicht, wie es in Ägypten sein wird. Dort wird er wahrscheinlich noch nie gewesen sein, vermute ich einmal. Meine Frau ist schön. Er hat offensichtlich auch Angst um sein Leben. Es ist wirklich Überlebensangst im wahrsten Sinn des Wortes. Und dann sagt er, okay, wenden wir so einen kleinen Trick an. Und wir merken, eigentlich hätte das nicht tun sollen. Und wenn wir die weiter lesen, diese Geschichte, dann merken wir, da kommen Plagen über Pharao und die Ägypter nicht. Gott greift hier sogar selbst ein, um diese Sache wieder ein bisschen ins rechte Lot zu rücken. Aber eigentlich ist ja das eine Schwäche von Abraham. Warum werden uns solche Sachen?
Warte mal, darf ich da kurz
einfach nur mal. Bist du nicht der Meinung, Martin?
Ich gebe meine Meinung jetzt noch nicht preis.
Ah, okay.
Aber ich finde es schon, ich meine, der Abraham überlegt, ja, und dann geht er da rein und Gott hilft ihm, dass er da nicht, dass nicht Ehebruch passiert. Und zum Schluss kommt er mit jeder Menge Güter weg und wird noch vom Pharao begleitet. Er kriegt noch einen Geleitschuss. Also so rein menschlich, wenn ich jetzt nur menschlich schaue, es ging ihm nicht schlecht in Ägypten. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch der Grund, warum er es ein paar Jahre später nochmal so probiert. Ich frage mich immer, warum macht er zweimal denselben Fehler, wenn es ein Fehler war? Weil er sich dachte, so schlimm war das jetzt nicht. Gott hat doch eh geleitet.
Du meinst, okay, weil das Resultat ein gutes ist, nicht? Der Zweck heiligt die Mittel.
Ne? Das ich würde jetzt auch widersprechen, aber ich lasse das euch tun.
Also widersprechen wir dem Martin.
Nee, ich finde es auf jeden Fall spannend, dass er nicht zurück nach Haran gegangen ist. Dort hätte er schon alles gekannt, sondern er hat sich entschieden, nach Ägypten zu gehen. Es könnte sein, dass geografisch einfach, dass es leichter war, dass man da näher hingeht. Mhm. Oder dass es für ihn bewusst der Gedanke war, ich gehe dort nur für eine vorübergehende Zeit hin, weil das steht ja auch als Fremdling. Ja? Mhm. Und ich gehe dann wieder zurück. Also um eben da das auch
Zeit
weiter
zu überbrücken.
Genau,
einfach,
ja.
Also ich sehe hier bei Abraham eigentlich so, wie du auch gesagt hast, diese existenzielle Angst, wo es auch darum geht, ja, wie überlebe ich? Und ich sehe schon hier, dass Abraham zumindest menschlich gesehen sehr klug handelt oder zumindest, sag ich mal, denkt, okay, wie komme ich ja am besten weg aus dieser Situation?
Ist das klug oder listig?
Ja, wir können es gerne listig nennen, weil es ist schon auch natürlich falsch. Aber man merkt, er versucht jetzt hier zu überleben. Und was mir einfach auffällt, ist hier in diesem Prozess zumindest, im Text wird da nicht viel dazu gesagt, scheint er sich jetzt gerade hier in Ägypten sich nicht so sehr auf Gott zu verlassen. Ich glaube, daher kommt dann überhaupt diese ganze Krise und alles. Würde er sich ja weiterhin auf Gott vertrauen, weil er kennt ja die Verheißung, dann wäre wahrscheinlich das jetzt ganz anders ausgegangen, die ganze Geschichte. Aber es ist natürlich immer schwer zu sagen, weil wenn es uns tatsächlich selber trifft in unserem Leben, wie sieht es denn bei uns aus, wenn du eine Verheißung bekommen hast, du denkst, Gott wird jetzt irgendwie handeln und da ist Funkstille, ist nicht
und
so einfach.
Und über Monate und Jahre die Nachkommenschaft hat noch sehr lange auf sich warten.
Ich bin froh, dass du das sagst, Raphael, und mir widersprichst, bin ganz bei dir.
Ja.
Aber auch noch interessant ist natürlich, weil du das mit klug und listig angeführt hast, ich denke an das, was Jesus sagt, wir sollen ja klug sein wie die Schlangen. Aber Abraham war halt nicht ohne falsch. Wie die Tauben. Und es kommt mir hier vor, als ob ich das nachher im Exodus, wenn wir das zweite Buch lesen würden von Mose, wieder erlebe. Ein Volk kommt nach Ägypten wegen einer Hungersnot und dann arrangiert es sich dort. Und Gott plagt den Pharao und sein Haus und dann wird das Volk entlassen mit ganz vielen Gütern. Und trotzdem war das Volk in Ägypten offensichtlich nicht ganz treu. Und Gott steht trotzdem dazu. Also das ist schon ein lieber Gott.
Also ich möchte ihn auch nicht verurteilen, für das, wie er gehandelt hat. Aber ich finde, aus dem Vers 13, da geht noch was raus. Mir springt das so ins Auge. Es geht ihm eigentlich mehr um sein Leben als um das von der Sarah, ja, von seiner Frau. Weil was hat er eigentlich, hat er sie preisgegeben, ich weiß nicht, jeglicher Art von Unzucht oder sonst was, ja? Wenn er schon damit rechnet, die werden dich sicher nehmen, weil du so schön bist, Hauptsache sie lassen mich auch noch am Leben. Also ich übertreibe hier. Und das ist auch sowas, was daraus resultiert, wenn ich eben nicht so ganz bei Gott bin, ja? Und alles, mein ganzes Vertrauen auf Gott setze, ich schade auch anderen Menschen damit. Und dieser Blick von Gott weg lenkt den Blick auch weg von meinem Nächsten und auf mich zurück. Also das ist schon interessant, wie das so alles irgendwie zusammenhängt.
Also ganz hundertprozentig gelogen wäre ja diese Aussage nicht einmal gewesen, dass sie die Schwester ist. Es war so die Halbschwester.
Aber es war auch nicht die ganze Wahrheit.
Das ist das Problem. Nicht? Das erinnert mich wieder an den Sündenfall. Die Schlange kommt und sagt, ihr werdet nicht sterben. Hat gestimmt, sie sind nicht tot umgefallen. Es war so ein Körnchen Wahrheit dabei, aber auch die Lüge damit vermischt. Und das ist das Problem. Und wenn ich einmal so unredlich bin, eine kleine Notlüge unter Anführungszeichen, was hätte das für Konsequenzen haben können? Gott bewahrt ihn.
Ja. Und jetzt reden wir nur über Abraham, aber wie würde eine Sarah denken? Warum würde eine Frau da mitmachen? Ich meine, bis zum Letzten gehen, der hat ja nichts gesagt.
Ja.
Versteht ihr das?
Ja, aber war das damals so, dass die Frau dann, naja, wobei die Sarah
denk war an nicht Hagar, so. Ne?
Ja, und
dass
stimmt.
Sie da Initiative
ist schon ergreift. Initiativ, genau. Ja.
Also eine schöne und auch schlau kann man jetzt nicht sagen, oder?
Vielleicht hat sie auch geschmeichelt, ja?
Und vielleicht
hat ihr auch sie gefallen, oder?
Ja, vielleicht hat sie den Abraham auch beschützen wollen. Ich denke, die hatten vielleicht schon auch geliebt, vermute ich, hoffe ich mal. Ja?
Ja, okay.
Mein Vorschlag ist, schließen wir diese eine Geschichte ab. Sie zeigt mir nur, dass Abraham, der große Glaubensmann, auch einmal Schwäche zeigt und dann später sogar ein zweites Mal die gleiche Schwäche zeigt. Ich sehe da ein schönes Wachstum und das gibt mir Trost. Wenn ich einmal versage, ich habe noch eine Chance und es kann trotzdem noch gut weitergehen. Und da sind mir solche Geschichten von guten Leuten, die einen Fehler machen, auch eine Hilfe zu sagen, ich werde an meinem Perfektionismus nicht umkommen. Der liebe Gott wird mich trotzdem lieben und weiterführen. Und das ist tröstlich. Schauen wir zum Kapitel 13. Abraham ist ja da nicht ganz allein unterwegs. Er hat auch den Neffen, den Lot mit. Lesen wir da wieder ein paar Verse. Martin, darf ich dich bitten? Kapitel 13, die Verse 8 bis 13.
Da sprach Abraham zu Lot, lass doch nicht Zank sein zwischen mir und dir und zwischen meinen und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Steht dir nicht alles Land offen, trenne dich doch von mir. Willst du zur Linken, so will ich zur Rechten. Oder willst du zur Rechten, so will ich zur Linken. Da hob Lot seine Augen auf, besah die ganze Gegend am Jordan. Denn ehe der Herr Sodom und Gomorra vernichtete, war sie wasserreich, bis man nach Zoar kommt, wie der Garten des Herrn, gleich wie Ägyptenland. Da wählte sich Lot die ganze Gegend am Jordan und zog nach Osten. Also trennte sich ein Bruder von dem anderen, sodass Abram wohnte im Lande Kanaan und Lot in den Städten am unteren Jordan. Und Lot zog mit seinen Zelten bis nach Sodom. Aber die Leute zu Sodom waren böse und sündigten sehr wider den Herrn.
Schon erstaunlich, wie großzügig da der Ältere mit dem jüngeren Lot umgeht. Wie würdet ihr den Charakter von Abraham beschreiben?
Sehr selbstlos.
Ja.
Da sind wir eben nicht mehr da, wo wir gerade vorhin waren, ja? Mhm. Da lässt er dem anderen den Vortritt.
Er scheint schon wieder einen Schritt weitergegangen zu sein, auch in seiner Entwicklung. Ja?
Diesmal lässt er den Lot nach wie Ägyptenland gehen. Und er bleibt da, wo er ist, in Kanaan.
Ja. Fallen euch noch so Charaktereigenschaften Abrahams ein? Nicht aus dieser Geschichte, sondern insgesamt.
So phlegmatisch ein bisschen kommt mir vor.
Okay.
Friedliebend. Also wenn wir Streit haben, komm, wähl du und dann ist alles gut.
Mhm.
Ist doch schön.
Mhm. Ja, ist eine gute Eigenschaft, nicht, wenn man friedliebend ist und nicht den Streit.
Friedensstiftend eben. Ja. Er hat eine Lösung und sagt, komm, lass mir das nicht so bleiben. Ja? Wir wollen
die Knechte der zwei, die streiten ja oft miteinander und sie müssen da irgendwie schlichtend eingreifen. Und dann gibt es eine Lösung und dann sagen wir, trennen wir uns geografisch ein bisschen und das passt wieder.
Gleichzeitig ist das ja auch, da gibt er wieder ein bisschen Sicherheit auf, kommt mir vor. Denn der Lot war ja ein bisschen sein Sohnersatz. Er war sein Neffe, er hatte keinen leiblichen Nachkommen. Und damals, wo das alles darauf ausgelegt war, dass die Kinder die Eltern im Alter versorgen, gibt er damit auch seine Altersversorgung, zumindest augenscheinlich, auf. Ja, er hat zwar die Verheißung, aber er sieht die Erfüllung noch nicht. Und den er gehabt hätte, schickt er.
Man stellt sich natürlich die Frage, wie kommt man zu so einem Charakter? Wie entsteht so ein positiver Charakter? Der kommt ja nicht von heute auf morgen. Das muss ja eine Entwicklung haben. Wie kommt man zu so einem guten Charakter, wie Abraham ihn offensichtlich hatte und irgendwie entwickelt hatte?
Ich denke, das, was Abraham schon sehr ausmacht, ist, dass wo auch immer er hingegangen ist, hat er einen Altar neben dem Zelt aufgebaut. Dieses Leben mit Gott, dieses Gebetsleben, ich glaube, das hat seinen Charakter stark beeinflusst, dass er sich mehr und mehr einfach in Gott diese Genügsamkeit hat schenken lassen. Ne?
Ich sehe halt auch immer wieder, wie Abraham Erfahrungen macht mit Gott. Also gerade wenn ich die Geschichte mir vor Augen führe, was wir gerade gelesen haben in Ägypten, ja, da hat er einen Fehler begangen. Das war vielleicht auch eine Glaubensprüfung überhaupt für ihn. Und in diesem Fall ist er sogar nicht gut in dieser Geschichte davon weggegangen. Aber trotzdem geht ja Gott weiterhin mit Abraham, möchte ihn ja weiterhin begleiten und Abraham darf diese Erziehung ja auch miterleben. Also ich sehe ja, wie Gott ja ständig mit ihm mitarbeitet und ich glaube, das ist das, was am meisten den Charakter verändert. Also ich glaube, das ist auch Gottes Wunsch für uns heute, ist, dass wir vor allem schauen, dass wir mit Gott gehen. Ich glaube, der Fokus liegt nicht so sehr darauf, dass wir jetzt nicht sündigen und nicht jemals fallen, sondern dass wir in jeder Lebenslage, egal was gerade in unserem Leben passiert, dass wir ja mit Gott gehen und dass wir ständig, wenn wir auch fallen, wieder zu Gott kommen und um Vergebung bitten.
Und auch wenn wir es nicht verstehen, trotzdem immer wieder Ja sagen zu Gott. Eben, er weiß so vieles nicht. Und wir würden wahrscheinlich schon lang fragen, warum Gott, warum so lang, warum tust du es nicht endlich, warum die Hungersnot und so weiter. Aber da entscheidet er sich immer, auch wenn er es nicht versteht, trotzdem mit Gott zusammenzuarbeiten.
Ich denke, ein wichtiges Element in der Charakterentwicklung ist auch Reflexion. Mhm. Wenn wir in ein Land gehen, da als Fremdlinge, als Nomaden leben, in der Wüste irgendwo, wir haben das ja auf der Studienreise in Israel mal so einen Tag erlebt, ich glaube, da hat man viel Zeit zum Nachdenken. Mhm. Und mir kommt vor auch, wir haben nur ein paar Erlebnisse Abrahams, aber er muss ja zwischendurch auch reflektiert haben, was ist passiert in Ägypten? Wie war das? Wie war das jenes? Was habe ich mit Gott erlebt? Warum? Und ich glaube, er nutzt diese Zeit, um in der Gegenwart Gottes, durch Gebet, ist man in der Gegenwart Gottes, reflektiert über sich selber und dann wird gewirkt und gearbeitet. Eigentlich etwas, was ich mir wünsche für mein Leben mehr, denn ich finde schon, dass mein Leben sehr von den Notwendigkeiten des Tages geprägt wird. Wo finde ich die Zeit, um zu reflektieren? Mhm. Deshalb ist ja auch persönliche Andachtszeit wichtig. Aber manchmal ist das schon wenig. Ja? Man könnte länger über verschiedene Sachen nachdenken, mit anderen Leuten reden. Stell dir vor, Abraham und Lot haben vielleicht mal geredet. Oder wie ging es dem Abraham, wenn der Lot da in diese Gegend zieht und der Abraham sich denkt, nicht gut dort, Lot.
Ich glaube, der Charakter ist nicht eine einmalige gute Tat, sondern eine langfristige positive Prägung. Mhm. Und das ist der Punkt. Ja. Abraham ist nicht durch einmal großzügig dem Lot gegenüber sein ein guter Mann, sondern das ist ein Leben mit Gott, das sich über lange Zeit hinweg erstreckt. Wir haben noch eine andere Geschichte. Lot wird da gefangen genommen und Abraham schreitet ein. Da ist er nicht so phlegmatisch, wie wir vielleicht manchmal meinen würden, sondern da ist er auch ein Mann der Tat. Und es ist schon auch erstaunlich, wie das zum Abraham dazugehört. Mein Vorschlag ist, schauen wir uns noch eine letzte Geschichte in 1. Mose Kapitel 14 an. Das ist, nachdem sie da zurückkommen und Abraham die Feinde Lots besiegt und Lot ist endlich wieder frei. Und dann kommt es zur Begegnung mit Melchisedek. Rebecca, würdest du uns da im Kapitel 14 die Verse 18 bis 20 lesen?
Aber Melchisedek, der König von Salem, trug Brot und Wein heraus. Und er war ein Priester Gottes des Höchsten und segnete ihn und sprach, Gesegnet seist du, Abraham, vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gelobt sei Gott und der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Da sprach der König von Sodom zu Abraham, Gib mir die Leute, die Güter behalte für dich. Noch weiter, oder?
Nein, reicht schon. Danke. Also das Stichwort Segen taucht da wieder auf. Ja. Aber Melchisedek, das ist ja so eine sagenumwobene Gestalt. Wer ist dieser Melchisedek? Was wissen wir über ihn? Was können wir über ihn mit Sicherheit sagen?
Ein König und ein Priester.
Mhm. Das ist das, was der Bibeltext sagt. Das ist einmal also sichere Basis.
Er hat was mit Salem zu tun. Das erinnert an die Stadt Salem, zu modern Jerusalem. Mhm. Also wahrscheinlich war er dort der König und der Priester.
Mhm. Ich habe schon von Adventisten gehört, die meinen, naja, der hat ja keine Eltern, so nach dem Motto. Das ist wie bei Jesus. Das muss Jesus sein. Oder andere, die gesagt haben, naja, das ist der Heilige Geist. Ellen White soll das irgendwo so angedeutet haben. Ja? Also wer ist dieser Melchisedek wirklich so nach dem Motto? Ist das ein normaler Mensch gewesen, sicher ein besonderer, keine Frage, oder war das jetzt irgendwie ein himmlisches Wesen?
Also ich meine, woher kommen denn die Gedanken? Die müssen aus dem Hebräerbrief kommen, ja?
Wo dieses
mit ohne Anfang, ohne Ende und so genommen wird. Hier aus diesem Text lässt sich sowas überhaupt nicht rauslesen. Wir haben auch andere Personen, wo nur die Namen genannt werden und keine Eltern und trotzdem waren es irgendwelche Könige, feindliche Könige oder so. Da nehmen wir ja auch nicht an, dass das eine überirdische Gestalt ist. Aber ich kann mir das einfach so vorstellen, dass Paulus diesen Melchisedek als Sinnbild nimmt, so wie wir jetzt auch sagen, Josef ist ein Sinnbild für Jesus und es gibt viele Parallelen oder David oder sonst jemand. Und so hat sich Paulus eben auch des Melchisedeks bedient und hat gesagt, schau, von dem lesen wir auch nichts, dass er irgendwelche Eltern gehabt hat und so könnte das sein. Ich finde das so schön, dass diese König, Priester, Frieden, er war ein Priester Gottes des Höchsten, dass diese Begriffe hier sich alle in diesem einen treffen und dann noch diese zehnten Geschichte. Ja. Also schön, dass das hier am Anfang der Bibel schon so alles zusammenkommt.
Nur weil Paulus im Hebräerbrief ihn dann als Typus, dieser Typologie, wo eine Person oder ein Ereignis so irgendwie
bedeutet wird,
zukünftig noch eine zweite, größere, wichtigere Erfüllung hat, unter Anführungszeichen. Das heißt noch lange nicht, dass er Jesus selbst sein muss. Das ist der
die
Punkt.
Typologie hat nicht Paulus erfunden.
Nein.
Das wissen wir, das kommt aus Psalm 110, Vers 4.
Ja,
also
der
David selber hat das schon gesehen. Was mir hier gefällt ist, also der Fokus ist ja ab Kapitel 12 auf Abraham, den Glaubensheld, den Vertrauensheld. Und dann geht es so dahin und man hat das Gefühl, Abraham, der ist es. Und aus dem Nichts taucht eine Person auf, die anscheinend, wenn ich das so lese, die ist ja noch viel näher bei Gott.
Ja.
Die ist ja ein Priester Gottes, des Allerhöchsten. Wo kommt der her und was macht der? Also deswegen komme ich auf solche Ideen. Aber das symbolisiert für mich, wenn Gott mich beruft zu etwas, heißt es noch lange nicht, dass Gott nur mich hat. Mhm. Da gibt es andere und die mögen vielleicht noch näher zu Gott stehen. Also diese Offenheit für das andere kommt hier heraus.
Also ich persönlich bin überzeugt, dass das ein ganz besonders beauftragter Mensch Gottes war, aber kein göttliches Wesen oder himmlisches Wesen. Und die Geschichte ist einfach eine sehr gute Geschichte. Warum zahlt dann eigentlich Abraham diesem Melchisedek den Zehnten? Was wird hier ausgedrückt mit dieser Randbemerkung?
Ich denke, dass Abraham schon sich ganz klar war, dass Gott ihm den Sieg gegeben hat und möchte jetzt einfach, weil das ja ein Priester auch war, auf die Art symbolisch auch Gott etwas zurückgeben von dem, was eh Gott gehört, ja, und was er... Wo er geholfen hat.
Zehnten ist gleich Dankbarkeit des Abrahams für die Führung da im Kampf gegen Lot und also die Feinde von Lot. Ja, Dankbarkeit. Habt ihr noch weitere Gedanken?
Also damals gab es in der Kultur sowas wie einen Zehnten, auch in anderen Völkern. Man hat die Priesterschaft ja unterstützt. Die waren ja auch als Priester da für, was soll Priester tun, ne? Und da haben sie halt keine Getreideeinkünfte und so. Ich denke, Abraham respektiert diesen Priester und seine Priesterschaft in besonderer Weise, weil sie eben mit Gott zu tun hat. und unterstützt ihn durch diesen Zehnten auch.
Mhm. Und er ist ja auch irgendwie die Stimme Gottes für Abraham, denn er segnet ihn und sagt, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten. Also er tritt hier schon besonders auf und Abraham sieht ihn auch als genau so jemanden, ja? Der für ihn, ich weiß nicht, ob man sagen kann, Mittler, ich meine, er hat nie einen Mittler sonst gebraucht, hat mit Gott gesprochen bei seinen Altären, aber jetzt ist einer da und es nimmt er auch als Gottes Stimme an.
Also Abraham zollt ihm Respekt, genau. Obwohl er eigentlich selbst ein Glaubensmann genau. ist. Mhm.
Schön, wenn man solche Verbündete hat in einem fremden Land. Ne?
Genau, das ist eigentlich eine schöne Geschichte so am Rande. Der Abraham hat natürlich seine Leute, er hat seine Ehefrau, er hat den Eliezer, seinen Knecht und noch viele andere Knechte, schlussendlich dann auch einmal einen Sohn. Aber er steht nicht alleine da, was den Glauben angeht. Denken wir an den Götzendienst, der dort ja im Land Kanaan sehr wohl vorhanden war. Und so wie du gesagt hast, jeder Altar war sein Hinweis auf den wahren Gott. Aber da gibt es offensichtlich noch einen anderen, der auch wichtig ist und richtig und gut und an Gott glaubt.
Und der hat ja auch Einfluss als Priester und König. Die Leute um ihn herum, die wird er auch angeleitet haben.
Und ich meine, die haben sich sicher nicht das einzige Mal hier getroffen, oder? Vielleicht kannten sie sich schon vorher, vielleicht haben sie die Freundschaft nachher noch beibehalten und gepflegt, man weiß das ja nicht, aber es ist für mich auch ein bisschen so wie die 7000 Knie, die sich nicht gebeugt haben, ja? Mhm. Vielleicht hat der Abraham gedacht, ich bin der Einzige in diesem gottlosen Land und ich muss jetzt den Namen Gottes hier hochhalten und Gott hat ihm gezeigt, schaut, da ist auch noch wer.
Was ich auch schön finde, man sieht nochmal den Charakter von Abraham, weil er kommt jetzt gerade und hat endlich mal einen Sieg, er hat endlich etwas erreicht im Leben und dann ist er dankbar zu Gott. Also das ist so dieses, man sieht einfach, das ist tief in ihm verwurzelt, nicht nur dann, wenn es ihm gut geht oder wenn es ihm schlecht geht, sondern es ist einfach immer da. Ja.
Und sagt noch im Vers 24, nichts für mich. Das ist schon sehr schön.
Bei der Geschichte von Lot, der das fruchtbarere und schönere Land wählt, verzichtet er. Und da die gleiche Sache wieder. Er verzichtet auf sehr viel Geld, Vermögen, Gold, was auch immer es da war. Ich habe da bei Ellen White in dieser Geschichte von Lot einen Satz gefunden, den ich mir aufgeschrieben habe. Also sie spricht jetzt über Abraham. Sein Beispiel ist für Selbstsüchtige und Geldgierige ein Vorwurf. Schon erstaunlich, wie großzügig dieser Abraham war. Und in dieser zehnten Geschichte sehen wir das Gleiche ja noch einmal. Er ist großzügig. Er behält nicht für sich, er rafft nicht zusammen, sondern er gibt jedem, dem er da begegnet, eigentlich etwas ab. Und das ist eine Haltung, die kann ich nur, wenn ich Dankbarkeit Gott gegenüber verspüre für mein Leben und für all den Segen, den ich erlebt habe. Und dann kann ich einfach von dem, was ich habe, materiell wie geistlich, etwas weitergeben. Und das ist etwas, was ich mir für uns alle wünsche, dass wir diese Dankbarkeit haben, die sich dann auch zeigt, indem wir weitergeben von dem, was wir haben. Lieber Martin, darf ich dich bitten, mit uns noch zu beten?
Unser guter Gott im Himmel, wir betrachten das Leben Abrahams aus der weiten Ferne und stellen fest, wie er anhand Geschichten wächst, wie du ihm den Charakter formst zu dir hin. Ja, und wir wünschen uns in unserem Leben, dass wir von den guten Charaktereigenschaften Abrahams, die er vielleicht über die Jahre entwickelt hat, doch auch Eigenschaften übernehmen können und pflegen können in unserem Leben, weil sie deinen Charakter widerspiegeln. Herr, sei du gnädig, dass dies gelingen mag. Gib Segen. Amen.